Ja, hier also Axiom, die zweite Sendung. Und wir versuchen in dieser Axiom-Wissenschaftssendung so eine bestimmte Form der Logizität einzelner Teile, Aspekte philosophischer Theorien, aber auch aus allen anderen Wissenschaften hier zusammenzustellen, um dann daraus ein ja komplexeres Bild möglicherweise oder auch Material anzubieten für das, wie sich Reflexivität oder auch Reflexion in unterschiedlichen Formen weiterentwickelt hat oder könnte. Auf jeden Fall, in dieser zweiten Sendung spielen wir zwei Interviews, Maeve Cook und Stephen White. Maeve Cook hat auf der Konferenz Philosophy and Social Science in Prag diesen Jahres einen Vortrag gehalten über Translation versus Transformation, Religion in Post-Secular Democratic Deliberation. Und diese Konferenz widmet sich jedes Jahr eben der Aktualität der kritischen Theorie. Dort versammeln sich kritische Theoretiker, die im Ausgang sozusagen von Habermas Überlegungen zu Demokratietheorien als auch zu Fragen des kommunikativen Handelns oder der dieses Mal eben auch zu den Fragen der Globalisierung versuchen, Habermas eigentlich weiterzudenken. Und dieses Jahr war das Ganze auch davon geprägt, dass Habermas eben einen Band herausgegeben hat, Naturalismus und Religion, und dort über Religion und politische Öffentlichkeit Thesen aufgestellt hat, mit denen viele erstmal nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Wie kommt es, dass Habermas plötzlich meint, religiöse Bürger dürfen auch am liberalen, an Entscheidungsprozessen in liberalen Verfassungsstaaten sozusagen teilnehmen? Und wie soll sozusagen dieser Übersetzungsprozess zwischen religiösen und säkularen Bürgern stattfinden? Und darüber eben spreche ich mit Maeve Cook. Sie wird zuerst die Konferenz, die Entwicklung dieser Konferenz darstellen, weil sie schon sehr lange Teilnehmerin ist dieser Konferenz, die vor in den 80ern in Dubrovnik gegründet wurde und mit vielen Teilnehmern, die heute noch bestimmt sind, eigentlich für den politischen Diskurs oder auch das, was wir unter Philosophie verstehen. Und im zweiten Teil dann eben ein Interview mit Stephen White, der eben über Uncertain Constellations sprechen wird und die Neukonzeption dessen, was eigentlich menschliche Würde ist. Okay, dann bis gleich. Die Geschichte dieser Konferenz ist ja doch sehr stark mit Habermas auch verbunden, und die ersten Treffen haben ja in Dubrovnik stattgefunden. Und da wäre die Frage, ich weiß nicht, hast du da schon teilgenommen?
Nein, also ich meine, in Dubrovnik schon, aber eher am Ende, also in den letzten Dubrovnik-Jahren. Ich denke, dass ich zum ersten Mal 89, ich weiß was, ich glaube 89 in Dubrovnik mit dabei war. Und wir waren, also die Conference hat, glaube ich, 91 zum letzten Mal dort stattgefunden. Ja. Das heißt, ich habe mal, also ich habe das auch nur von Hörensagen gewusst, wie das am Anfang gewesen ist. Ich glaube, Richard Bernstein, weiß nicht, wie man das ausspricht, auch letztes Jahr, der dabei war, er mit Habermas zusammen und glaubt, mit einem aus der Praxisgruppe in Jugoslawien, die waren die ersten Direktoren praktisch. Aber als ich dazu kam, gegen Ende der 80er Jahre, waren Albrecht Wellmer, habe ich meine Dissertation in Konstanz gerade fertig geschrieben. Und
Study of Habermas Pragmatics?
Mein Vater gewesen, und über Wellmer kam ich dann auf Dubrovnik. Und Dubrovnik, Wellmer war einige Jahre lang auch Direktor. Ich glaube mit, wie heißt der, der in am New School ist, Alexander Areto, glaube ich, zusammen und sonst einigen. Aber die waren schon zurückgetreten, als ich kam. Ich kam in dem Jahr, als Axel Honneth und Gene Cohen und war sonst jemand, glaube ich, das sind die zwei, die mir jetzt gerade einfallen. Ivan, ein Jugoslawer. Die waren die, die wurden dann die neuen Direktoren da in dem Jahr.
Ja, und da ist es doch eigentlich auch interessant, sich zu überlegen, wie die, also kritische Theorie in einem Land, das gerade durch eben den Tod Titos und so weiter da auseinandergebrochen war, in dem Krieg herrschte im Grunde. Wie ist man sozusagen aus der Perspektive der kritischen Theorie mit diesen sehr virulenten gesellschaftlichen Konflikten umgegangen? Auch mit der Situation, sich in einem ja kommunistisch-liberalen Land eigentlich zu befinden. Welche Rolle hat das gespielt, der Ort, sage ich mal?
Der Ort hat, also ich meine, ich kann nur für mich sprechen jetzt und das, also wie gesagt, das also ich meine, ich weiß nicht, wie das gewesen ist in den 70er Jahren zum Beispiel oder Anfang der 80er Jahre, aber als ich kam, war es zunächst mal, also allem Anschein nach war es eine eher stabile Lage, ja, also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber von außen gesehen, es waren schon gewisse Unruhen, aber die kommunistische Lage damals, also ich meine, vielleicht war es, ich glaube es war 88, es war nicht 90, es war 88, als ich dazu kam, deswegen, ja, 88, 89 und 90 war ich da. Und ich glaube, dass die letzte Tagung 90 dort stattfand. Ja. Und das waren halt 88, also da war das noch alles irgendwie nicht mal offen. Also da hat man das alles nicht so klar gesehen, wie was kommen würde. Ja. Und also wir hatten immer mindestens einen Abend mit den Serben und Kroaten eine lange, also ein Informationsaustausch, also Informationsabend, und also dass es zum Zusammenbruch des Kommunismus in Europa kommen würde, also das war davon war damals überhaupt nicht die Rede und war auch von außen gesehen, wie gesagt, nicht klar zu sehen. Ja. Insofern, also diese violente Zeit, wie du also es war, ja, aber das kam eigentlich erst nachher.
Ah, ja.
Und ich glaube 90, also ich meine, ich habe die Fakten nicht alle parat, aber ich denke, in der Rekonstruktion war es 90 und da, also wir gingen dann, weil es dann einfach, also wegen organisatorisch nicht mehr ging, also man ist nicht mehr hingekommen, aber bis zum letzten Moment praktisch waren wir da. Also ich weiß auch, wie die Flughäfen dann alle zugemacht wurden und also ich hatte selber Probleme, einen Flug nach Hause zu bekommen.
Yeah.
Ich musste, glaube ich, einige mussten 3-4 Tage warten, bis überhaupt, weil die Maschinen alle gestoppt wurden.
Okay.
Und einige Teilnehmer hatten Probleme hinzukommen, aber wir haben es eher auf der Ebene zunächst mal wahrgenommen. Wir haben natürlich gewusst, dass es in Teilen von damaligen Jugoslawien, dass es also vor allem gegen Süden, dass es da große Probleme gab, aber die weder die Serben noch Kroaten, die an der Konferenz teilgenommen haben, wollten das zugeben. Wir waren gewissermaßen auch auf ihre Informationen angewiesen.
Ja.
Natürlich geahnt, dass alles nicht in Ordnung war.
Ja. Und das heißt, in der Zwischenzeit, wie hat sich jetzt die Konferenz in Prag dann entwickelt? Wie ist da deine Einschätzung auch von der Entwicklung der Themen, wenn jetzt dieses Jahr in die Kapitalismuskritik als auch Religionskritik in postsäkularen Gesellschaften thematisiert wird? Welchen Zustand der kritischen Theorie würde man jetzt sozusagen diagnostizieren können?
Also, ich meine, ich denke, Absicht. Also ich denke, dass die Konferenz schon, also dass der Stand der Tagung vielleicht doch was aussagt über den Stand der kritischen Theorie, aber ich würde dem nicht allzu viel Wert beilegen. Okay. Also meine kritische Theorie ist natürlich sehr viel breiter als die Konferenz und es weist schon darauf, also es weist darauf hin, also wie die Dinge stehen überhaupt. Also ich würde sagen, dass es die lebhaften Diskussionen während der Konferenz im Mai bezeugen, dass die kritische Theorie nicht am Absterben ist und es sind sehr viele auch neue Leute dazugekommen, auch alte Leute und Diskussionen, also ich bin, glaube ich, jedes Jahr dabei gewesen seit 88 und ich würde sagen, dass das Diskussionsniveau in diesem Jahr mindestens so gut war, wenn nicht besser als in anderen Jahren und also das zeigt schon, glaube ich, also es gibt Hoffnung, denke ich, dass die kritische Theorie sich weiterentwickelt. Also ich denke, die kritische Theorie ist eine diffuse Sache und lebt aus vielen Impulsen. Also ich würde immer für ein ziemlich breites Verständnis der kritischen Theorie plädieren und ich denke, also dass indem sie immer wieder neue Impulse, wie gesagt, und auch aufnimmt und sich bereitstellt, mit anderen Denkbewegungen sich auszutauschen, dann ist es eine gute Sache, ein positives Zeichen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Bereitschaft und Offenheit im Moment da ist. Also das, ich würde es eher so allgemein bewerten. Also die der Stand. Also das Niveau der Diskussionen und das fand ich ganz gut, wie gesagt, und ich habe auch eine gewisse Offenheit und Offenheit gegenüber neuen Impulsen gespürt, was ich sehr positiv bewerte.
In welcher Art neue Impulse?
Ja, also ich meine, das kann man an verschiedenen, also man könnte das veranschaulichen an den Diskussionen über die Religion. Ich denke, dass die da gewisse Sichtweisen dort vertreten, sehr unterschiedliche Sichtweisen vertreten wurden. Ja. Und nicht alle, die man, sagen wir, vor 15 Jahren erwartet hätte unter Leuten, die in der Tradition der kritischen Theorie arbeiten. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass man sich nach vorwärts bewegt.
Ja, vor allen Dingen, weil man sich ja als wirklich säkular verstanden hat und Habermas hat ja mit der Veröffentlichung Religion und Öffentlichkeit jetzt in dem Buch zwischen Naturalismus und Religion ja tatsächlich diese Diskussion auch angestoßen, was es bedeutet, sich in liberalen Staaten darauf zu besinnen, auch was Religionsfreiheit bedeuten könnte und dass dies eine besondere Rolle hat. Also wenn er dann zum Beispiel sagt, es geht nicht um das respektvolle Gespür für die mögliche existenzielle Bedeutung der Religion, die auch von den säkularen Bürgern erwartet wird, sondern um die selbstreflexive Überwindung eines säkularistisch verhärteten und exklusiven Selbstverständnisses der Moderne. Das ist ja schon ein sehr harter Vorwurf, oder?
Ja, das also und auch sehr unerwartet, würde ich sagen. Also man hätte vor 10 Jahren von Habermas nicht erwartet, würde ich sagen. Und das finde ich immer das Tolle von Habermas, dass er dass er vielen Hinsichten, also in allen Hinsichten, dauert manchmal ein bisschen länger, aber es ist immer bereit, seine eigenen Positionen zu revidieren und zuzugeben, dass er, also dass er, der, dass seine Position revisionsbedürftig ist. Also mein, allgemein zu Hamas, ich würde sagen, dass das also dieses eine Thema in diesem Jahr, also postsäkulare Gesellschaft oder wie das, ich weiß nicht genau mehr genau, wie das hieß, jedenfalls das wurde direkt von Habermas, also von seinen neuen Schriften, die du gerade genannt hast, über Religion und Naturalismus inspiriert. Also die Themen sind nicht immer so direkt von Habermas inspiriert worden, aber Habermas, ich würde sagen, dass Habermas und sein Denken steht immer im Hintergrund und die das Kolloquium versucht, oder also nicht auch in, so direkt oder vielleicht nicht mal so immer so bewusst, also orientiert sich schon vielleicht hart bewusst und indirekt an an der am Habermaschen Denken, also entweder im Gegensatz, also entweder kritische Auseinandersetzungen, aber auf jeden Fall ist das Kolloquium nie indifferent, würde ich sagen, gegenüber Habermas' Sicht der Dinge. Und dass er jetzt eine etwas positivere Einstellung der Religion gegenüber eingenommen hat, ist ist sicher, hat auch dazu geführt, dass diese Religionsdiskussionen stattfanden.
Ja. Da ist, denke ich, auch sehr interessant, also in dem Vortrag Translation versus Transformation, Religion in Post-Secular Democratic Deliberation, da wird ja der Bezug von hier sozusagen zu Frankreich, zu der Krise eigentlich der sozialen Integration in den auch hauptsächlich Post-Immigrant, mainly Muslim Suburban Ghettos aufgezeigt und möglicherweise da ist in Irland ja auch seit Jahrzehnten eigentlich diese Religionskonflikte eigentlich gibt. Ist das ein Zugang oder irgendwie eine Möglichkeit mit diesem Thema oder die Situation in Frankreich aus einer anderen Perspektive zu verstehen?
Also ich meine, das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Frage. Also ich hätte nicht auf Anhieb diese Unruhen in Frankreich in Verbindung gebracht mit den Konflikten in Nordirland. Also weil das
ist schon was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes, hat ganz andere Wurzeln. Also ich meine, das ist eine interessante Frage, inwieweit die beiden Arten von Konflikten in einen Zusammenhang gebracht werden können. Aber
ich dachte vielleicht über den Begriff der Übersetzung, also dass man sich wie Habermas auch überlegen könnte, die Bürger in einem liberalen Staat haben die Aufgabe, zwischen den einzelnen Religionsgemeinschaften und Religionen zu übersetzen. Also die säkularen und religiösen Menschen müssen versuchen, sich zu übersetzen auf beiden Seiten. Und dieser Übersetzungsbegriff ist ja einer, der dem der des Konflikts gegenübersteht. Oder Konflikte.
Ja, also ich meine, das weiß ich nicht, ob Habermas das so sieht und ich weiß auch nicht, ob ich das so sehe. Also ich meine, irgendwo indirekt natürlich schon, aber die Übersetzung, wovon Habermas spricht, er soll nicht in erster Linie in Konfliktsituationen stattfinden. Das ist irgendwie eine allgemeine Aufforderung.
Genau, das soll ja eigentlich verhindert werden. Ja.
Ja. Und also das ist dann, ich denke, die Auswirkungen der Übersetzung auf Konflikt. Also ich sehe den Zusammenhang eher indirekt. Also dass wenn diese Übersetzungen, also ich habe meine eigenen Bedenken, ob das wirklich ganz so einfach ist, wie Habermas manchmal zu meinen scheint. Also vielleicht, also sieht auch die Schwierigkeiten sicher, aber lassen wir diese Schwierigkeiten beiseite. Also angenommen, diese Übersetzung, also diese gemeinsamen Übersetzungsarbeiten würden zustande kommen, dann ist die Hoffnung, dass eine gewisse eine Art von Solidarität, wenn man will, unter den säkularen und oder säkularen und religiös oder den gläubigen Bürgern entsteht, und dass also dass dann diese Solidarität, vielleicht auch nicht das beste Wort, aber eine Art von Solidarität ist es auf jeden Fall, dass diese Solidarität vielleicht helfen wird, um zukünftige Konflikte vielleicht zu mindern oder vorzubeugen.
Yeah.
Ich denke, das ist so der Gedankengang. Also ich meine, ich denke, ich bin nicht sicher, dass die Übersetzung dass das genügt, aber also ich denke, das ist das, was Habermas vorschwebt.
Ja, also nur durch gelingende Übersetzung besteht Aussicht auf Eingang der Gehalte religiöser Stimmen in Agenten und Verhandlungen staatlicher Institutionen, sodass diese auch im weiteren politischen Prozess zählen. Und da wird das Beispiel also der gegenseitigen Perspektivübernahme aller Beteiligten von Habermas auch eingeführt.
Die Hoffnung, ja?
Ja. Genau, die Hoffnung. Und da ist ja ein Argument in dem Vortrag, dass that you make a proposal for a post-secular state in which both religious and secular contributions are granted a fair hearing in the public domain and ascribed a presumptive rationality that is a matter for debate in public processes of deliberation. Welche Form hat dieser, wie soll man sich diesen postsäkularen Staat vorstellen, wenn er nicht weder religiös noch säkular ist?
Also habe ich als Vorschlag oder These aufgeworfen, dass man sich überlegen soll, also wie es aussieht. Aber der Witz, also aus meiner Sicht, wurde es gewissermaßen auch provokativ gemeint. Ich wollte, dass wir, also ich denke, ich sehe, also mir schwebt es als Möglichkeit vor, auf jeden Fall. Aber der Witz des Ganzen, aus meiner Sicht, der Witz eines postsäkularen Staates ist, die Frage offen bleibt, die Grundlagen für Entscheidungen religiös sind oder nicht. Ich denke, diese Frage wäre in dem Staat, in einem postsäkularen Staat, wäre einfach unwichtig. Also das ist meine eigentliche These, dass diese Unterscheidung oder diese also dass die eigentlichen Konflikte oder dass die ernstzunehmenden Konflikten nicht unbedingt zwischen religiösen Beiträgen und nicht religiösen oder säkularen Beiträgen sind, sondern also ich wollte sagen, also ist es wichtiger oder wie soll ich sagen, dass also der Maßstab, der da eher angebracht ist, ist nicht, ob die Beiträge religiös sind oder säkular sind, sondern ob die in einer autoritären Sprache und in einer autoritären Denkweise formuliert sind oder nicht. Und also gewissermaßen, wenn die nicht autoritär sind, es gibt auch nicht autoritäre religiöse Beiträge aus meiner das ist meine These. Und wenn dem so ist, dann ist es irrelevant. Es spielt die Religion nicht diese wichtige Rolle, wie sie meiner Meinung nach immer noch bei Habermas zu spielen scheint.
Ja. Also bei Habermas ist dann auch die Perspektive zu sagen, es gibt auch einsprachige Bürger und eigentlich müsste die politische liberale Gemeinschaft, also in einem liberalen Staat, eigentlich eine sein, wo Mehrsprachigkeit herrscht, und das sind die zwischen den säkularen und den religiösen Stimmen, Sprachen eigentlich, die Möglichkeit zu haben, diesen politischen Entscheidungsprozess diese dann nicht vom politischen Entscheidungsprozess zu entfremden. Ist denn bei Habermas die Idee des Autoritären, die man dem Islam immer unterstellt, überhaupt so vorhanden? Also, oder es wundert mich einfach so ein bisschen, weil er meint, dass Religionsgemeinschaften auch Ressourcen der Sinnstiftung darstellen können. Und das ist ja, glaube ich, eine andere Position als die, dass man meint, Religionsgemeinschaften könnten autoritär sein.
Also ich meine, ich sehe, wie das eine Position sein kann, weil ich denke, es ist auch richtig, Religionsgemeinschaften können durchaus autoritär sein und können auch, aber nicht alle sind autoritär und ich glaube nicht, dass Habermas das auch so sieht.
Ja.
Aber ich meine, was die Sinnstiftung angeht, ist diese Frage des Autoritarismus wahrscheinlich nicht unbedingt zentral oder vielleicht nicht mal relevant, weil Habermas besteht ja darauf, dass die semantischen Gehalte der großen religiösen Überlieferungen und unter anderem denkt er natürlich auch an Islam, also religiöse Tradition, dass die semantischen Gehalte der großen Weltreligionen auch übersetzt werden in eine säkulare Sprache. Und das ist die Aufgabe der nachmetaphysischen Philosophie oder des nachmetaphysischen Denkens, dass diese Übersetzungsarbeiten leistet. Und das heißt, also da und bei dieser Übersetzung kann davon abstrahiert werden, ob die Traditionen autoritäre Züge zeigen oder nicht. Und das leuchtet mir ein. Ich denke, wenn man übersetzt, dann kann man gewissermaßen von den unerfreulichen, sagen wir, autoritäre Dimensionen der Traditionen, jede Tradition hat diese Seiten, würde ich sagen.
Ja.
Man kann darüber hinwegsehen und kann die gewissermaßen beiseite lassen. Also ich bin nicht sicher, dass aber ich weiß nicht, ob man alles, wenn man so manchen Gehalte für die nachmetaphysische Philosophie birgt, wie er sagt, aber wenn man die in eine säkulare Sprache übersetzt und dann fruchtbar macht oder geltend macht für die nachmetaphysische Philosophie, ich denke, das ist richtig. Also Habermas sieht das ich unterstütze seine Bemühungen in diese Richtung, aber ich bin nicht sicher, dass man Übersetzen über Sachen, Gehalte einfach so übertragen kann, ohne auch eine gewisse metaphysische Annahmen und Sichtweisen auch mit rüberzunehmen. Und das will Habermas irgendwie doch nicht. Also insofern habe ich ja, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie das alles passieren soll. Weil Habermas ist ja der Witz, das ist nachmetaphysisch. Ja, also da Religion ist ja nicht immer, aber die Weltreligionen, von denen er spricht, sind die Ausnahme wäre vielleicht also so gewisse Strömungen des Buddhismus, aber die anderen großen Weltreligionen sind metaphysische Annahmen über Annahmen über metaphysische physische Entitäten. Also Gott wird meistens metaphysisch gedacht, auch die Wahrheit wird metaphysisch gedacht. Also das ist die Religion ist mit der Metaphysik innigst verwoben und was meint irgendwie, man kann die Gehalte der Religion übernehmen oder auch diese metaphysischen Annahmen mit rüberzunehmen. Yeah. Und da weiß ich nicht, ob das möglich ist.
Da wäre auch der nächste Punkt in Bezug darauf, wie Habermas zumindest wird das hier gesagt, claims that his conception of a post-secular democratic public sphere is able to avoid a serious problem in Rawls' conception of public reason. Und weil er eben herausstellt, dass Rawls' Konzeption öffentlichen Gründe, also oder der öffentlichen Vernunft in dem Sinne, immer einen burdensome psychological split between the public and non-public components of identity also enthält. Und da wäre tatsächlich die Frage, wie stellt sich da, ja, wie kann man diesen psychologischen Split eigentlich
begreifen? Meint, dass man diese Aufspaltung der Identität im Falle der religiös gläubigen Bürger dadurch, also man kann das Problem zumindest vermindern, indem man zulässt, dass in der Öffentlichkeit in diesem wilden Komplex, wie er sagt, wie er schreibt, Aktivitäten Geltung im wilden Komplex der schwachen Öffentlichkeiten, dass da über Religion lebhaft unter den Bürgern über Religion gesprochen wird. Da werden religiöse Beiträge im Unterschied zu Rawls werden nicht von vornherein ausgeschlossen, auch wenn es um die Politik geht. Das ist ja der Witz bei Rawls, wenn es im politischen Zusammenhang darf nur vorübergehend in religiöser Sprache diskutiert werden. Habermas nimmt da eine etwas breitere Sicht oder plädiert von etwas breiterer Sicht oder ein mehr Offenheit, aber besteht immer noch da drauf, dass in den veranstalteten Öffentlichkeit, wie er es formuliert, dass da nur in einer säkularen Sprache diskutiert wird. Und da meint er also im Parlament oder wenn es um die Gesetzgebung im Allgemeinen geht. Und er meint, dass man dadurch diese Kluft, diese Aufspaltung der Identität der gläubigen Bürger vermindern kann. Das ist auf jeden Fall helfen sollte gegenüber dem Rawlschen Vorschlag. Und ich denke, das ist vielleicht richtig. Aber die These, die ich vertreten habe in diesem Vortrag, von dem du sprachst, ist, dass es ein anderes Problem gibt, worüber Habermas sich keine Gedanken macht oder auf jeden Fall, dass er nicht erwähnt. Mhm. Dieses Problem ist ein Problem der politischen Autonomie.
Yeah.
Und ich versuche das so klar wie möglich, ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche klar wie möglich das Problem, so wie ich es sehe, darzustellen. Mhm. Also ich gehe mit Habermas davon aus, also mit anderen Worten, ich teile seine Konzeption der politischen Autonomie. Ich gehe mit ihm davon aus, dass die politische Autonomie im Allgemeinen eine Sache der Selbstgesetzgebung ist. Also es ist ein kantischer Gedanke, dass man im Falle von politischer Autonomie heißt es, dass man nur dann politisch autonom
ist, ja,
dass ich nur so verstehen kann, wenn man sich freiwillig einem Gesetz unterwirft, ein Gesetz, das rational ist, das gültig ist, ja, und dreht sich alles darum, wie man diese Gültigkeit des Gesetzes versteht. Ja. Und Habermas, also das habe ich auch anderswo eher im Detail versucht zu zeigen, also auch also bei Habermas ist die Gültigkeit des Gesetzes, also die Legitimität des Gesetzes, ist ja nie gleichbedeutend mit dem, also mit der de facto Geltung der Gesetze, also das faktische Gesetzgebung ist nie gleichbedeutend mit der eigentlichen Gültigkeit. Und Gültigkeit hat auf Habermas oder Geltung in diesem Sinne hat eine kontexttranszendierenden Sinn.
Genau.
Das heißt, die
Inner World Lisa
schießt immer über das Faktische hinaus.
Yeah.
Und ich finde das richtig, also diese Grundintuition finde ich richtig. Aber ich sage, wenn man diese Intuition der Kontexttranszendenz der Legitimität des Gesetzes ernst nimmt, dann führt es zu einem Problem, zu einem Problem für die gläubigen Bürger, weil die gläubigen Bürger verstehen die Geltung des Gesetzes in diesem Kontext transzendierenden Sinne metaphysisch, oder diese Kontexttranszendenz hat einen metaphysischen Sinn. Für Habermas diese Kontexttranszendenz hat einen innerweltlichen Sinn.
Yeah.
Und deswegen ist es kann man die beiden Verständnisse von Geltung gehen auseinander.
Yeah.
Und das war mehr oder weniger die Stoßrichtung meiner Argumentation, dass die Probleme, die Habermas bei Rawls sieht, also diese psychologischen Probleme der Identitätsaufspaltung für religiöse, im Falle der religiösen Bürger, dass das weniger ein Problem ist, sondern aber dass es ein Problem auf Ebene der politischen Autonomie gibt. Das ist mehr oder weniger meine.
Ja, weil eben Bürger mit einer religiösen Weltsicht dann nicht in der Lage sind, for their approval of laws and political decisions, and that they cannot be based on rational insights into their validity.
Rational, also rational im Kontext transzendierenden Sinne.
Yeah.
Also das ist wichtig.
Yeah.
Und auch Habermas meint es so. Ja?
Yeah.
Also wenn er von rationaler Einsicht spricht, dann meint er rational im Sinne einer kontexttranszendierenden Vernunft. Und sonst ist es kein Problem. Also wenn man rational rein, also pragmatisch zum Beispiel versteht, dann ist es kein Problem. Aber sobald man rational den Begriff Rationalität diesem kontexttranszendierenden Sinn verleiht, dann führt es zu einem Problem, denke ich.
Ja. Yeah. Genau, und und da gibt es eben die Gefahr, dass und vielleicht lese ich das nochmal kurz vor, relinquishing the principle of neutrality as a core democratic value will create the conditions for the kind of religiously based authoritarian state that the secular state sought to overcome. Thus, any proposal for a post-secular state must seek to uphold the liberal democratic commitment to freedom and equality that is incorporated in the constitutional commitment to freedom of opinion and related principles.
Ja, also ich wollte sagen, also weil ich mit Habermas und mit anderen Denkern, die so grundliberale Werte wie Gleichheit und Freiheit befürworten. Also ich zähle mich auch dazu, sozusagen, als als Angehörige dieser liberalen Position. Also ich will auf keinen Fall irgendetwas vorschlagen, was zu einer Unterminierung dieser grundliberalen Werte der Gleichheit und Freiheit führen würde.
Yeah.
Und deswegen sage ich, dass die weiterführende These ist, dass es nicht die Aufnahme von religiösen Beiträgen auch in der in dieser im Parlament, also in der Gesetzgebung, was eine Gefahr darstellt, sondern als autoritäre Argumentationsweisen beschreibe.
Yeah.
Und ich denke, das ist die relevante, das relevante Kriterium oder Unterscheidung.
Ja. Yeah. Ja, das war das Gespräch mit Maeve Cook. Maeve Cook unterrichtet an der University in Dublin und hat zum Beispiel auch Bücher veröffentlicht wie Language and Reason, A Study of Habermas Pragmatics, On the Pragmatics of Communication oder auch Habermas Autonomy and the Identity of the Self. Und jetzt noch ein kurzer Ausschnitt des Interviews mit Stephen White. Und zwar geht es in dem Interview über seinen Vortrag an Certain Constellations darum, wie er herausfindet, was zeichnet Menschenrechte eigentlich aus, was ist das, was wir teilen. Etwas, das alle Menschen teilen, das ist ihre Sterblichkeit. Und darüber sprechen wir in dem Interview.
But I would like to know how would you define these uncertain constellations, and is this related to probably vulnerability in a society? Why do you bring dignity, equality, and respect together for uncertain constellations? That is a bit
Different. Well, the reason I started that kind of direction was thinking about human rights and really not finding discussions that I found very persuasive in terms of what's the basis of this claim about human rights. The idea of natural rights was sort of dropped by philosophers in the 19th century, and it was because the idea didn't make sense or wasn't persuasive to them. But yet in the 20th century, we use the term human rights, but in some sense it's quite similar, it's universal, and yet I don't find, as I say, very convincing arguments supporting the concept of human rights. So what I tried to do was then look at what sorts of concepts are necessary to build up a notion of human rights, and clearly equality, dignity, and respect, it seems to me, they form a constellation together of concepts upon which you can, or into which you can, add the concept of human rights. But you can only do it if you've got some conceptualization of human being that gives you the kind of traction that you get from, in a Christian perspective, from some notion of being a subject of God or agent of God. That's the John Locke position. So what makes the concepts, the reason I call the constellation uncertain, is just because it doesn't play the role we want it to play in our language of human rights. And therefore, I think you either have to have a theistic basis for the argument, or you have to have some other kind of non-theistic basis, and it's going to be a basis that is different from the sort of standard liberal one. Because I don't... The standard liberal one of autonomous agency, I don't think actually works as a basis for claims about human rights.
Mm. And what do you think would work then as a basis for human rights?
Well, that's what I was trying to develop, that notion of a picture of human beings with two sorts of ontological sources, and using sources in the sense that Charles Taylor uses them in sources of the self. One would be this notion of the elevation of human being in terms of the capacity for autonomy. But the other one is not an elevation, but it's really a subjection, except it's not subjection to the will of God, which it is in Locke. That gets him to a strong notion of rights. What I want to do is this notion of in subjection to mortality. That is a condition that everyone shares and shares equally. And it's because they share it equally that you can see it as a basis for moral equality. You can see it as a basis for a kind of potential...
In subjection. How would you translate in subjection?
In
subjection.
Into German, I'm not sure. Under the will of is the way it's traditionally used in political language. So you're in subjection to the king, or you're the king's subject.
Also jeder Mensch ist sozusagen der Sterblichkeit untergeordnet. Obwohl das ja nicht wirklich eine Erfahrung ist, es keine Möglichkeit der Erfahrung gegeben von Sterblichkeit, außer das Wissen über Sterblichkeit ist etwas, das wir teilen.
Well, we share the fact that we are subject to that condition. It's in that sense, it's a limitation on it, on imagining myself as simply autonomous. And as I say, the reason I use that as the possible candidate to put into the space of the ellipsis in the subtitle is because I think that's a quality of human beings that everybody, regardless of where they live or how much money they have and all the other variations in human beings, this one is invariant. Everyone dies. Now, whether you can, from that simple kind of pointing to one, a dimension of a human being, and thinking of that as a source for reflection and articulation, that's whether it can quite do what I want it to do, it's a difficult question. So part of my paper was simply to say, for other people who are non-theists, they don't have any good answer to that, so I suggest that subjection to mortality might be the most promising candidate that a non-theist could come up with.
And this is a kind of basis for the idea of human rights, not dignity, but...
Yeah, we'll see. When the way the argument works, if you use the notion human rights and I ask you, well, what do you mean by human rights? By what virtue of what does a simple human being have a rights claim? It has nothing to do with the state they live in. Why do they have that kind of claim? What you would do, this is just what seems to me the way the argument typically works, that if you just pulled somebody off the street and they didn't give a religious, the way the argument would start or go at some point is you would say, well, they should have this right simply by being a human being. And so I'd say, well, what do you mean? What is there specifically about human beings? And then at some point they would want to say something like, okay, human beings are special. Well, in what sense are they special? Well, they're special because they've got this kind of elevated position, dignity. They're not just animals, you know. This is slander to animals, but
they share the knowledge of their subjection.
Yeah, that's what I would want to say.
That they share their vulnerability.
Yeah, and again, as someone asked, it's not just say vulnerability to suffering, because if I'm Bill Gates, I don't suffer that much, you know. I mean, I get plenty of food. No different. Yeah, so. I'm suspicious of suffering because I think people are vulnerable to suffering in all sorts of gradations.
Mm.
But what isn't open to the gradation is your death, in the foreknowledge of your death.
Yeah.
You know, maybe you die in the next 5 minutes, I die in the next 5 years. That's different. But we both have this
I can't
sense.
Die now. During this interview.
Yes. Okay, I'll die in the next 5 minutes and you get 5 years. Yeah, yeah. So the point is to identify something about our condition that we can absolutely share, and there's something about it that it's got to be common to us. It's not, there's nothing differential about it. We all share that.
Yeah.
So, you know, so the hope is that can be a kind of insight, a kind of source of further thinking about moral political issues, that along with that sort of emphasis on autonomous agency, whether it's in a more standard liberal form or in a kind of Habermasian way of thinking about communicative competence, something like that, and, that together those two may make for a kind of secular way of arguing toward an idea of human rights that might be convincing.
Mm. Yeah, and that's why you probably have this sense of...
You want me to hold this for a while?
No, that's okay.
Oh, okay. I thought your arm was getting tired. Because you're going to die in 5 minutes.
My arm won't die. Okay, the sense of connectedness could be interesting for this idea that we are able to share.
Yeah, bisher ist noch keiner von uns gestorben. Das war eben noch das Gespräch mit Stephen White über, ja, die, über Human Rights, seine Uncertain Constellations. Auf jeden Fall nachlesen, nachhören kann man diese Sendung auf der Axiom-Seite, der Projektseite www.fehe.org, und die nächste Axiom-Sendung wird am 18. Oktober auf Radio X stattfinden, und zwar zum Thema Stadt, Städte. Wir werden auch Ausstellungen vorstellen, Invisible Cities. Und ja, am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Što moj dragi drugo voli, nekad sam bila ja, srećna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela. Za njom luduje, a moje srce usamljeno za njim.